mit Stefanie Pesch.
Und ich sage Vorsicht, bitte nicht ausrutschen, es wird glitschig heute. Mare Radio mit dem Thema Glubsch und Glibber. Und wenn Sie bisher dachten, das Wasser zumindest in Ihrer Lieblingsmeeresbucht, das sei kristallklar, dann haben Sie sich getäuscht.
Ja, im Grunde ist es mehr, würde ich sagen, eine Schleimsuppe, weil, wie gesagt, Schleim ist wahnsinnig wasserreich. Und im Meer sind natürlich viele Tiere bedeckt von Schleim.
Das Meer also eine Schleimsuppe. Und am Rande des Nordseeschleims das Watt. Wir nehmen Sie mit hinein und zeigen Ihnen auch die ganz kleinen Schweinereien.
Auf der einen Seite des Us liegt der Spaghetti-Kothaufen und auf dem anderen Ende des U-Schenkels ist der Einsturztrichter zu sehen.
Wir flanieren mit Ihnen durch die Exkremente des Wattwurms. Wir erzählen Ihnen, wie Quallen vielleicht helfen können, die Welt zu retten. Und wir machen Sie bekannt mit einer Tierart, deren sehr spezifische, schleimige Eigenart sogar mal schuld war an einer Massenkarambolage.
Innerhalb weniger Sekunden überziehen sie alles mit einer dicken, faserigen Glibberschicht und legen den ganzen Highway für Stunden Lärm.
Nein, und es waren keine Aliens. Welche Meerestiere hier die Autobahn in eine Gelatinespur verwandelt haben, das erfahren Sie in wenigen Minuten. Mare Radio, heute mit dem Thema Glubsch und Glibber. Schwabbeln Sie mit uns durch die Meere. Herzlich willkommen. Die Sendung mit dem I und ein ganz besonders langes I. Das hätten Sie hören können vor ein paar Wochen, als wir Planer uns zum ersten Mal trafen und mein Kollege Nicolas Golsch ein Foto rumzeigte. Darauf war ein Auto zu sehen, ein PKW, der aussah wie mit Gelatine überzogen. Und es war kein Bild aus einem Alien-Film, Angriff der Schleimmonster oder so, sondern ein Pressefoto aus einer amerikanischen Zeitung. Und die Geschichte dahinter, die geht so.
Nichts ahnend fahren im Juli 2017 vier Autos über den Highway 101 an der Küste Oregons. Als vor ihnen ein LKW abrupt bremsen muss, kippt ein großer Container von der Ladefläche und sein tierischer Inhalt ergießt sich über die Fahrzeuge. Der LKW hat rund 3,5 Tonnen Schleimaale geladen, die sich plötzlich über die Autos und die Fahrbahn winden. Innerhalb weniger Sekunden überziehen sie alles mit einer dicken, faserigen Glibberschicht und legen den ganzen Highway für Stunden lahm.
Das ist so ähnlich wie in dem ersten Ghostbuster-Film.
Peter Fischer erzählt die Geschichte der schleimigen Karambolage mittlerweile auf jeder Party und erinnert sich nur zu gern an den Moment, in dem die kleinen Schleimmonster kurz im Rampenlicht der Medien standen. An der Technischen Hochschule in Zürich erforscht der Physikprofessor zusammen mit seinem Kollegen Patrick Rüß die Tiere, die am Meeresboden fast aller Ozeane leben.
Das ist ein Tier, der sieht aus wie ein Aal, hat ungefähr die Dicke von einem Finger und ist vielleicht so zwischen 20 bis 30 Zentimeter lang. Und der ist eigentlich so ein bisschen die Ameise des Meeresbodens. Das heißt, also alles, was runterfällt an gestorbenen Tieren, Fischen und so, da geht er im Prinzip als Aasfresser dahinter. Und wenn er jetzt selber angegriffen wird von anderen Fischen, dann sondert er dieses Sekret aus. Das sind kleine Tröpfchen, das ist eine milchige Flüssigkeit. Und in Kontakt mit dem Seewasser, das schwillt innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde zu einem riesigen Volumen auf. Es ist wirklich eine riesige Menge Schleim, die dabei produziert wird. Und dann ist natürlich der Angreifer eher mit dem Schleim beschäftigt. Der hat das Maul voll mit dem Schleim, hat die Kiemen vielleicht sogar voll mit dem Schleim.
Und der Schleimaal kann sich währenddessen in der nächsten Felsspalte verstecken. Seit die beiden Forscher ein Video über die Aale gesehen haben, versuchen sie, hinter das Geheimnis von deren Super-Geliermittel zu kommen.
Also das Faszinierendste eigentlich an dieser Schleimbildung ist, dass sie sehr schnell geht. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde ist der Schleim vollständig ausgebildet, was bei normalen Gelierungsprozessen normalerweise nicht der Fall ist. Und dass man eigentlich so viel Wasser in so kurzer Zeit gelieren kann.
Um zum Beispiel eine Badewanne voll Wasser in Götterspeise zu verwandeln, bräuchte man knapp 2 Kilo herkömmlicher Gelatine, die man unter viel Hitze einrühren müsste. Ein Schleimaal würde das mit nur 20 Gramm seines Supersekrets schaffen, auch im kalten Wasser. Um zu verstehen, wie die Tiere ihr Sekret herstellen, sind Peter Fischer und Patrick Rüß mittlerweile mehr als 10-mal nach Norwegen gefahren. In den Fjorden haben sie zusammen mit Fischern einige Aale gefangen und dann gemolken.
Wir sind dann rausgefahren, mitten im Winter. Es war sehr kalt, der Wellengang war hoch und dann haben wir den norwegischen Fischer zugeschaut, wie er dann seine Fallen hochgeholt hat und die Fallen waren halt voller Schleimaale. Und erstmal haben wir sie betäubt und mit einer leichten Stimulation spritzt das Sekret aus dem Fisch raus und dann kann man das Sekret einfach so abkratzen, sozusagen.
Wir wollten es halt eben stabilisieren und eben haltbar machen. Und das war eigentlich die Intention, die wir hatten, zu schauen, wie kriegen wir das hin. Da haben wir wirklich wild rumgespielt und verschiedenste Sachen, die irgendwo dann auch teilweise im Hotelkühlschrank zu finden gewesen sind, benutzt, um diese Gelierung oder diesen Schleim haltbar zu machen.
Mittlerweile haben die Forscher eine Flüssigkeit entwickelt, in der sich der Glibber bis zu 2 Wochen lang hält. Und auch der Struktur des Supergeliermittels sind sie auf die Spur gekommen.
Da sind 2 Bestandteile drin und eins sind so kleine Voltknäuel. Das sind Eiweiße und die sind wirklich so wie eine Sprungfeder geladen. Und wenn die in Kontakt mit Wasser kommen, dann dehnen die sich schlagartig aus und auf die Art und Weise wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden bildet sich dieser Schleim. Und das ist ja also wirklich fast schon eine explosionsartige Bildung von dem Schleim.
Ursprünglich war es der Traum der Wissenschaftler, das glibbrige Sekret nachzubilden. Bisher gibt es aber schlicht keine Technik, um die sprunghaften Wollknäuel der Aale künstlich herzustellen. Und so müssen Peter Fischer und Patrick Rüß weiter nach Norwegen reisen, um die fabelhaften Schleimer zu erforschen. Beide arbeiten eigentlich im Bereich der Lebensmitteltechnik. Inzwischen haben sie mit Hilfe des Schleims eine neue Art von Tofu kreiert.
Also dieser Tofu schmeckt leicht fischig, aber er hat auf jeden Fall eine Struktur, die Fleisch etwas ähnelt.
In Zukunft könnte er etwa als Fleischersatz vermarktet werden, auch wenn die Forscher bis dahin noch etwas am Geschmack feilen müssen.
Das ist vielleicht irgendwas für die japanische Küche. Da hat man ja viel Fisch, der kalt und roh gegessen wird. Dann kann man vielleicht eben auch diesen Fischtofu in Japan erstmal auf den Markt bringen.
Mittlerweile sind aber auch Produktentwickler aus anderen Bereichen auf die unscheinbaren Tiefseefische aufmerksam geworden. Gelänge es, den Schleim in größeren Mengen zu bekommen und auch länger als 2 Wochen zu stabilisieren, dann könnte er etwa Autoreifen langlebiger oder Babywindeln saugfähiger machen. Es gibt sogar Spekulationen, dass die US Navy den Glibber einsetzen will, um damit Terroristen auf hoher See zu stoppen. Der Schleim könne ganze Schiffsschrauben lahmlegen. Professor Peter Fischer hält davon allerdings nicht sehr viel.
Wir haben dadurch, dass wir uns eben auch mit den Fließeigenschaften von diesem Schleim auseinandergesetzt haben, gelernt, dass dieser Schleim recht schnell zerfällt, wenn man ihn zu stark rührt und zu starken mechanischen Belastungen aussetzt. Das heißt also, diese Idee, dass man diesen Schleim verwendet, um eine Schiffsschraube zu stoppen oder sogar ein ganzes Boot irgendwie im Glibber festzuhalten, das funktioniert wegen der mechanischen Eigenschaften dieses Schleims eigentlich nicht. Also das ist wirklich Science Fiction, was nicht funktionieren wird, weil man einfach die Eigenschaften von dem Schleim nicht verstanden hat oder beziehungsweise nicht in dieser Idee berücksichtigt.
Jeder Schleim ist anders, hat Nikolaus Goltsch erfahren in seinem Stück über Schleimaal-Schleim. Das Foto übrigens von der Schleimaal-Karambolage, das finden Sie ganz leicht, wenn Sie mal Schleimaal und Unfall in Ihre Suchmaschine eingeben. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Und ein Filmchen zum Thema finden Sie auch auf der Facebook-Seite von Bremen 2. Schleimaale, haben wir eben gelernt, produzieren Schleim, um sich zu verteidigen. Das ist interessant, denn bei uns Menschen ist das eigentlich nicht anders. Wenn uns die Nase läuft oder wenn wir husten müssen, dann tun wir das, um uns gegen Viren und Bakterien zu verteidigen. Kennen Sie ja, kaum ist man schön aus dem Urlaub zurück, geht das wieder los mit dem Schnuppen. Ja, das Beste, was man dann tun kann, einfach wieder umdrehen, zurück ans Meer, in die Urlaubsorte an der Küste, wo die Luft salzig riecht. Kerstin Burlage war dort und sie war nicht alleine.
Cuxhaven-Dunen. Auf der Strandpromenade ist an diesem Spätsommertag ziemlich was los. Urlauber in Badesachen flanieren barfuß oder in Flipflops hier entlang, während weiter unten, hinter den weißen und gelben Strandkörben, schlickbeschmierte Kinder herumlaufen und Löcher ins Watt buddeln. Ich bin auf dem Weg ins Schwimmbad. Nicht um schwimmen zu gehen, sondern weil es dort eine große Thalasso-Abteilung gibt. Da will ich mir erklären lassen, warum Nordseeluft so gut ist gegen Husten und Schnupfen. Unterwegs höre ich mich schon mal unter den Badegästen um.
Kommen Sie auch wegen der guten Luft?
Wir kommen auch wegen der guten Luft. Erkältet, ich auch husten und darum kommen wir. Also das bekommt mir sehr gut, die Luft hier. Ich war nämlich den ganzen Juli erkältet und habe gesagt, jetzt fahren wir einfach noch mal los und das bekommt mir.
Das sagt man aber auch, wenn man diese Krankheit hat, an die Nordsee ran.
Schon die gesunde Luft hier.
Die gesunde Luft. Ihretwegen scheinen wirklich die meisten hier zu sein. Aber ist es allein das Salz oder noch etwas anderes, das die Meerluft so heilsam macht und so schleimlösend? Ich erreiche das Ahoi-Bad. Dort erwartet mich die Thalassotherapeutin Maria Gläser. Wir gehen gemeinsam in den Teil des Gebäudes, in dem die Atemwegserkrankungen behandelt werden.
Was sind denn so die Hauptatemwegserkrankungen, mit denen Sie hier zu tun haben?
Hauptsächlich Asthma, Bronchialerkrankung oder verschleppte Erkältung. Sophia!
Maria Gläser zeigt mir zuerst einen Inhalationsraum für Kinder, in dem Salzwasser ganz fein vernebelt wird.
Das tut gut.
Ja. Im Nebenraum erklärt mir die Thalassotherapeutin, warum das so ist.
Weil unser Blutplasma, also das, woraus wir quasi bestehen, ähnelt zu 98% dem, was im Meer ist.
Der Name Thalassotherapie meint darum auch Behandlungen mit all dem aus dem Meer, was uns Menschen gut tut. Und das hat viel mit Schleim zu tun. Der schmierige Schlick aus dem Meer lindert beispielsweise Hauterkrankungen. Die Meeresluft dagegen hilft, zähen Schleim aus den Bronchien zu lösen. Das hat vor allem mit ihrem hohen Salzgehalt zu tun, erklärt die Fachfrau. Aber nicht nur das Salz ist heilsam.
Die Mineralien, die Spurenelemente, alles, was in dem Meerwasser quasi drin ist. Und das nehmen wir alles durch das Einatmen auf.
Zusammen macht das den gesunden Reiz der Luft am Meer aus. Dabei gilt, je höher ihr Salzgehalt, desto größer ist dieser Reiz. Ich kenne das. Selbst wenn ich gar nicht erkältet bin, fange ich an der Nordsee meist an zu husten. Ganz normal, sagt Maria Gläser. So entsorgt der Körper nämlich Altlasten, genauer gesagt Schleim, der sich in den Bronchien ansammelt, um Schädigendes unschädlich zu machen.
Irgendwelche Erkältungen, die sie mal hatten, auch durch Stress zum Beispiel, Ernährung. Das, was sie alles so einatmen in der Stadt hauptsächlich, darauf reagiert die Lunge ja auch und die Bronchien und die versuchen sich zu schützen. Und dadurch wird eben dieser Schleim produziert, der halt diese Altlasten quasi umhüllen und das wird dann eben abgehustet.
Ich bin beeindruckt. Schleim finden wir ja meist eklig, aber ohne ihn und die zupackende Art, mit der er im Körper aufräumt und Gifte im Griff hat, würde es uns ganz schön schlecht gehen. Nicht nur in den Bronchien. Vielen Menschen läuft die Nase, wenn sie an der Nordsee spazieren gehen. Ein körperlicher Aufräumeffekt, den man hier im Thalassozentrum noch verstärkt durch die gezielte Naseninhalation. Zum Beispiel, um damit Nebenhöhlenprobleme zu behandeln. Die habe ich zum Glück nicht, aber ich möchte das zum Schluss mal ausprobieren. Maria Gläser gibt mir deshalb einen Aufsatz aus Glas, der zwei Löcher hat.
Sieht aus wie so eine Nilpferdnase.
Er wird auf einen blauen Gummischlauch gesteckt und dann halte ich meine eigene Nase auf die Nilpferdnase, durch die salziges Wasser
ist hier so in meine Nase verdampft.
Nach einer Weile britzelt es aber ganz schön in den Nebenhöhlen, auch noch nachdem ich mit dem Inhalieren aufgehört habe.
Was passiert da jetzt gerade in meiner Nase?
Also es ist so, dass die Salzpartikelchen, die Sie durch die Nase eingeatmet haben, jetzt in den Nebenhöhlen sind und anfangen, den Schleim zu zersetzen. Deswegen müssen Sie sich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Mal die Nase putzen.
Und nicht nur das. Auf dem Rückweg zum Strand fange ich dann auch noch an zu husten. Aber ich weiß ja jetzt, was Schleim so alles kann, wie das Meer ihm beim Aufräumen hilft und dass ich in genau diesem Augenblick Altlasten los werde.
Glubsch und Glibber, jetzt in der Variante Schleim. Igitt, werden Sie denken, Schleim, das klingt nach Schnief und Schnodder, nach unangenehmen Sekreten, Dingen, die man auf keinen Fall anfassen möchte. Aber jetzt schieben Sie mal alle Ihre Vorurteile beiseite und hören Sie einer Frau zu, die angetreten ist, die Ehre des Schleims zu retten. Susanne Wedlich heißt sie. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Mitte Oktober erscheint ihr Buch vom Schleim. Hallo Frau Wedlich.
Hallo Frau Pesch.
Wieso haben Sie sich nicht was Schönes ausgesucht? Ein Buch vom Meeresrauschen, ein Buch vom Kuchenduft, wieso ausgerechnet Schleim?
Ah, Schleim ist wunderschön, wenn man auf die wahre Schönheit geht, was wir natürlich alle machen sollen, und auf die inneren Werte schauen. Von außen ist Schleim ja so ein bisschen amorph, ungeordnet, klar, abstoßend für die meisten. Aber je mehr man sich beschäftigt damit, desto schöner wird er auch.
Und wenn wir auf die Evolution schauen, kann man sagen, sozusagen Schleim ist älter als wir alle. Ne? Schleim war am Anfang, hat am Anfang die Erde bedeckt. Ist das so?
Ja, Klar, wir können nicht mehr zurückgehen. Da lässt sich trefflich spekulieren und erforschen, wie das Leben angefangen hat. Aber ich glaube, es ist ziemlich übereinstimmend in der Forschung, wird es so gesehen, dass den Anfang Mikroben gemacht haben und dass die wahrscheinlich auch schon entweder eben solche Schleime, die in der Natur waren, genutzt haben oder dann wahrscheinlich sehr schnell auch ihre eigenen Schleime entwickelt haben. Wann gab es zuerst Leben? Ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich schon vor 4 Milliarden Jahren. Und also unsere eigene Entwicklung hat natürlich erst vor gut 500 Millionen Jahren angefangen. Und die Zeit davor gab es nur Mikroben und wahnsinnig viel Schleim.
Mhm. Hat das auch was zu tun mit dieser Theorie von einem Urschleim, der den Meeresboden bedeckte und sowas wie der Ursprung allen Lebens ist? Stimmt daran was? Und was stimmt daran? Was stimmt daran nicht?
Es stimmt nicht, aber es ist eine faszinierende Anekdote aus der Wissenschaftsgeschichte, die sehr propagiert wurde von Ernst Haeckel. Da war der führende deutsche Evolutionsbiologe, nachdem Darwin eben da so das herrschende Naturbild umgeworfen hat, hat es sehr propagiert. Heute kennt man ihn oft noch, weil er diese wunderschönen Kunstformen der Natur, die Quallen, die Würmer, diese ganzen zarten Meerestiere so schön gemalt hat. Aber das war nicht der eigentliche Zweck, jetzt nur die Schönheit zu zeigen, sondern die wollten natürlich wissen, indem man diese einfachen Tiere sich anschaut, ob man dann ergründen kann, wie das Leben entstanden ist. Und es gab eine große Erklärungslücke. Gott war weg, tot, obsolet, dank Darwin. Aber irgendwie musste man ja eine Idee vorbringen und möglichst auch begründen, wer hat den Startschuss gegeben? Wie hat das Leben angefangen? Und dann hat Haeckel diese Idee aufgebracht von einem Urschleim. Den hat er sich vorgestellt, er sollte nicht wirklich lebendig, aber auch nicht tot, so ein Bindeglied sein am Meeresboden, da so vor sich hin pulsieren und immer neue Arten und Spezies vorbringen.
Und damit lag er aber falsch.
Damit lag er falsch. Sein Glück war erstmal, dass zu der Zeit, zweite Hälfte 19. Jahrhunderts, als es aufkam, da wurden die Telegrafenkabel gelegt oder sollten gelegt werden, auch zwischen Europa und Amerika. Und dann wurde der Atlantikboden vermessen, um zu sehen, wo gute Routen sind. Und da wurden unheimlich viele Proben hochgeholt. Und siehe da, da war was Klibberiges drin, juhu, der Urschleim war gefunden. Haeckels Pech war aber dann eben auch, dass um die Zeit dann kurz drauf auch die wirkliche Wissenschaft angefangen hat, sich mit den Meeren zu beschäftigen. Und dann sollte das bestätigt werden und es war kein Urschleim mehr zu finden, was man dann wirklich gesucht hat.
Also kein Urschleim tatsächlich, aber wenn wir heute mal auf das Meer schauen, wir finden heute schon auch Schleim im Meer. Wo finden wir da Schleim?
Überall. Ja, im Grunde ist es mehr, würde ich sagen, eine Schleimsuppe, weil ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht gibt es einen Organismus, der nicht Schleim produziert. Mir ist keiner untergekommen. Und im Meer sind natürlich viele Tiere bedeckt von Schleim, wie die Rippenquallen, die dann über diesen klebrigen Schleim an der Körperoberfläche die Beute einfangen. Andere hängen Schleimangeln aus, lange Schnüre, produzieren Schleimhäuser, raffinierte, wunderschöne Gebilde, die man jetzt auch in letzter Zeit erst so richtig erforschen kann, weil die so zart sind, die waren lange aus der Mode. Wenn man die mit, sagen wir, mit industriellen Methoden, wenn man da irgendwie so ein Riesennetz Plankton oder irgendwas hochholt, da überlebt natürlich nichts von diesen zarten, gelehrten Tieren. Die Quallen, diese ganzen Tiere, die bestehen ja praktisch aus Schleim.
Und sogar die Meeresoberfläche ist eine Schleimschicht, sagen Sie, oder?
Ja, genau, hauchdünn, SML heißt die, Sea Surface Microlayer, also die Mikroschicht an der Meeresoberfläche, die kann man nicht sehen, ist auch unendlich schwierig zu erforschen, weil wie schöpft man diese zarte Haut ab von einem schwankenden Schiff bei Seegang? Die ist aber unheimlich wichtig, weil natürlich sie prägt diesen Übergang zwischen Atmosphäre und Ozean. Und wer jetzt sich beschäftigt mit dem Klimawandel und den Problemen, die das im Ozean verursacht, wir wissen ja, dass da unheimlich viel Kohlendioxid gespeichert wird. Mhm. Jedes einzelne Molekül muss durch diese Schicht durch. Sauerstoff, der im Meer produziert wird, muss da auch wieder in die andere, in die Gegenrichtung. Und überhaupt jeder Austausch läuft natürlich durch diese zarte Schleimschicht. Und wenn die sich jetzt verändern sollte, weil vielleicht, wenn das Meer wärmer wird, also Mikroben sind da auch sehr aktiv, die plötzlich aktiver werden, es ist so schön warm, dann machen sie mehr Schleim. Dann auf dem kleinen Ort, einem kleinen Fleck, macht es keinen Unterschied, aber die Ozeane bekanntermaßen bedecken ja 2/3 der Erdoberfläche. Also auf diese weite Ebene kann das natürlich dann schon einen Unterschied machen.
Sie sagen, da könnte mehr Schleim entstehen. Das ist ja tatsächlich etwas, was ja, Menschen erleben, die jetzt gerade vielleicht auch aus dem Urlaub kommen und Algenteppiche erlebt haben. Wir hören von Mikrobenmatten, es gibt plötzlich so Quallen-Invasionen. Ja, steht uns ein neues Zeitalter des Schleims bevor?
Manche befürchten das tatsächlich, weil wir das ja wissen, also Meeresorganismen, die Kalkstrukturen produzieren, Muscheln, Schnecken und so weiter, sind sehr gefährdet, wenn das Meer versauert. Da könnten einige wegfallen und Schleimer, reine Schleimer sind meistens die Gewinner, sind sehr stabil. Gerade die Mikroben, klar, die passen sich immer an Und noch in Kombination mit der Überfischung, wenn dann die, sagen wir mal, die höheren Arten wegfallen, könnte tatsächlich ein neues Zeitalter des Schleims anbrechen. Ja.
Verschleimung der Meere, das ist natürlich eine Gefahr, Frau Wittlich. Aber nach intensiver Beschäftigung mit Schleim in Ihrem Buch haben Sie einen persönlichen Lieblingsschleim gefunden.
Ich glaube fast, ja, ganz viele. Aber wenn ich einen auswählen müsste, würde ich vielleicht sogar an meinen Ausgangspunkt von vor 20 Jahren zurückgehen, wo zum ersten Mal die Idee aufkam zum Schleimbuch mit einem Artikel in einem Magazin, den ich gelesen habe. Da ging es um Schnecken und deren Schleimspuren, über die ich natürlich noch nie nachgedacht hatte zuvor, die aber unheimlich raffiniert sind, weil das eigentlich Kontaktanzeigen sind. Die Jungs finden die Mädels.
Die wollen sich einschleimen, die Schnecken.
Ja, wenn man darüber nachdenkt, ist eigentlich logisch, wie sollen sie die finden bei dem Tempo? Da wären sie schnell alle ausgestorben, aber die hinterlassen ja ihre Schleimspuren und anscheinend, das sind Stoffe drin, die dann verraten einmal die Art. Also es gibt ja auch Raubschnecken, die dann die Beute finden. Oder ist es vielleicht ein Paarungspartner, passendes Geschlecht. Wir lesen dann ab, ob die Dame attraktiv ist. Das heißt, bei Schnecken rund keine Parasiten und können sogar sehr wichtig. Und da weiß man auch wirklich nicht, wie es gelingt, die Richtung ablesen. Ist jetzt nach links oder nach rechts gekrochen?
Der Schneckenschleimspur auf der Spur. Susanne Wedlich war das, Wissenschaftsjournalistin und Schleimforscherin, möchte ich sagen. Ihr Buch vom Schleim erscheint Mitte Oktober bei Mattes und Seitz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Bremen 2, Mare Radio. Bestimmt erinnern Sie sich an den Film Pretty Woman, die berühmte Szene, in der Vivian alias Julia Roberts die Schnecke vom Teller glipscht und vom Oberkellner geschickt aufgefangen wird. Slippery little suckers, sagt sie da, schlüpfrige kleine Scheißerchen. Womit wir beim Thema Glubsch und Glibber in der Küche wären. Ja, Glubsch und Glibber in der Küche, das ist nichts für Anfänger. Aber unser Captain Cook, der ist ja auch kein Anfänger.
Das sind ja schon eher die erfahrenen Gourmets, die beim Essen vor etwas Glibber nicht zurückscheuen, wie die Ackergäule vor dem doppelten Ochser. Austern und Schnecken zum Beispiel sind ja anerkannte Delikatessen eigentlich, aber bei vielen lösen sie immer noch Widerwillen aus. Und selbst die gute, alte, brave Sülze stößt häufig auf Skepsis. Ich weiß nicht mehr, war es F.K. Wächter, der die unsterblichen Zeilen dichtete? Hey ho, das ist der gemeine Sulz, der Schrecken von Meier, von Müller und Schulz.
Bäh.
Also da muss ein engagierter Leckerschmecker wie ich doch mal das Wort erheben, beziehungsweise die Stimme ergreifen. Wir machen nämlich jetzt eine recht glibbrige Fischsülze, die Ihnen die Freudentränen über den Rücken jagen wird.
Wow.
Das Hauptproblem bei einer Sülze ist meiner Ansicht nach ja, sie heil und ansehnlich aus der Form zu bekommen. Und um das zu umgehen, lassen wir sie einfach mal drin. Man nennt es dann Napf oder auch Tellersülze. Es geht damit los, dass Sie sich überlegen, in welchem Geschirr Sie den Glibber denn darreichen wollen. In einem Suppenteller? In einer Auflaufform vielleicht für alle? Kleine Soufflé-Töpfchen? Danach entscheidet sich auch die Menge und die Größe der Zutaten. Aber was jetzt kommt, das ist für alle gleich. Sie brauchen Fischfilet. Frisch oder geräuchert oder beides. Normalerweise so 100 bis 150 Gramm pro Person oder weniger, wenn es so eine kleine Vorspeise werden soll. So dann ein bisschen Gemüse, zum Beispiel Fenchel, Möhren, Paprika, vielleicht ein paar Erbsen. Oder Sie entscheiden sich für Mixed Pickles aus dem Glas. Dann brauchen Sie natürlich den Glibber. Beginnen Sie mit Fischfond, je nach Geschirr. Vielleicht ein Viertel Liter pro Person oder so. Kochen Sie den auf mit Lorbeer und einer Zwiebel, etwas Noyer Pras, also trockenem weißem Wermut, sowie den rohen Gemüsestückchen. Etwas kochen lassen und dann runterschalten. Jetzt kommen die rohen Filetstücke hinein, falls Sie welche verwenden. Nicht mehr kochen, nur ein paar Minuten ziehen lassen. Nehmen Sie dann Gemüse und Fisch aus dem Sud heraus, entfernen Zwiebel und Lorbeer, schmecken ihn mit Salz und etwas Essig ab, und zwar kräftig. Die Wirkung der Gewürze lässt nämlich nach, wenn das Gericht kalt ist. Und rühren dann eingeweichte weiße Gelatine nach Kochanweisung hinein. Das Gemüse und der Fisch, jetzt auch der geräucherte, werden auf die Teller oder Schälchen oder was auch immer verteilt und mit dem etwas abgekühlten Sud übergossen. Das muss jetzt alles in den Kühlschrank, ein paar Stunden mindestens, gern über Nacht. Und dann ist Ihr Sulz servierfertig. Ein Klacksmand mit Schnittlauch oder Meerrettich dazu macht Freude, ein bisschen Brot ebenfalls. Toll sind natürlich auch Bratkartoffeln. So, und wenn Sie jetzt denken, ich kann meinen Freunden aus dem Jetset doch keine simple Sülze anbieten, was soll ich denn da auf die Speisekarte schreiben? Ja, dann passen Sie mal genau auf. Sie schreiben S-Y-L-T-S-E.
Ah.
Sehen Sie, das macht was her. Wohl bekommst.
Sülze, neu buchstabiert von Captain Cook alias Hans-Helge Ott. Rezept gibt's online. Schauen Sie mal auf bremen2.de bei Mare Radio. Glubsch und Glibber lauschen wir jetzt dem Geplauder von dicken, kleinen, glitschigen Larven. Die Dichterin Aresu Weitholz hat Ihnen zugehört.
Eine Larve sagte heimlich zu ihrer Nachbarin: Wenn ich mal aus dem Ei kriech, dann werde ich Marlin. Wenn ich aus diesem Ei kriech, erwidert jene forsch, dann werde ich wahrscheinlich ein dicker, fetter Dorsch. Wenn ich aus meinem Ei kriech, gab eine andere an, ein blauer Lippfisch werd ich, dann bin ich Frau und Mann. Wenn ich mal endlich reif bin, schrill, wer dazwischen quakte, will ich mit Armen greifen, deswegen werd ich Krake. Wenn ich mich aus dem Ei drück, ne schicke Larve nickt, werd ich am Pol Beluga und mache alles zu da. Wenn ich mal nicht mehr ich bin, die kleinste Larve schwört, dann werde ich ein Stichling und schwärme unerhört. Wenn ich's aus diesem Ei schaff, prahlt eine Larve taff, dann werde ich Muräne, gebt Acht auf meine Zähne. Und plötzlich riefen alle: Ich will, ich weiß, ich werd, Bonito, Karpfen, Qualle, Koi, Barbe und Seepferd. Und weil das etwas laut war, da trug der Schall hinfort den Chor der Larvenbrutschar: Ich will, ich werd, sofort! Kein Raubfisch sich mehr traute auf Meter an sie ran, denn jedem Fische graute vor dieser Wand aus Klang. Wenn ich mal aus dem Teil komm, stöhnt da eine müde Stimme tump, dann will ich meine Ruhe, dann werde ich ein Lump.
Aresu Weitholz und der Chor der Larven. Ich habe das in diesem Sommer erlebt, ganz im Norden der schwedischen Insel Öland. Ein heißer Tag war's, viele Urlauber und Familien am Strand und in den Eiscafés. Kaum jemand im Wasser, denn das Wasser war braun. Eine trübe Brühe, voller Algen, schleimig, unappetitlich, ja, und vermutlich auch nicht so besonders gesund. In Frankreich, in der Bretagne, da gibt es schon seit Jahren ein Algenproblem. In diesem Jahr war es besonders massiv. Unsere Kollegin und Korrespondentin Tinja Würfel, die hat sich dort umgesehen und nachgefragt.
Oui, ça sonne. C'est dangereux.
André Olivreau hält sein Messgerät in einen stinkigen Haufen Algen. Das Gerät schlägt aus, denn die Algen liegen seit ein paar Tagen an dem Strand vor seiner Sommerhütte. Das heißt, sie sind giftig. Wir sollten gehen. Das ist nicht gut für unsere Atemwege. Der Rentner engagiert sich im Verein Stopp die grüne Flut. Im bretonisch blau-weiß gestreiften Hemd und mit einer roten Schiebermütze auf dem Kopf wartet er ganz allein durch den grünen Algenteppich am Strand von Ilion. Einer von 7 Stränden in der Bretagne, die diesen Sommer wegen der Algenflut gesperrt sind. Hier gab es Muscheln und Krabben. Das stirbt alles aus. Sie haben den Strand hier aufgegeben. Die sammeln die Algen nicht mehr auf. Das ist ein politisches Debakel. Seit mehreren Jahrzehnten schon kennt man in der Bucht am Ärmelkanal die grünen Algen. Aber erst nachdem Tiere und Menschen, die zuvor im Algenteppich unterwegs waren, gestorben sind, hat man begriffen, wie ernst die Lage ist. Wenn die Algen grün und frisch sind, sind sie keine Gefahr. Aber nach 48 Stunden fangen sie an zu trocknen und zu verfallen. Dann geben sie hochgiftigen Schwefelwasserstoff ab. Deswegen müssen sie regelmäßig abtransportiert werden. Am Strand gegenüber passiert genau das. Ein Bagger schiebt die Algen zu grünen, großen Haufen zusammen. Die müssen darauf achten, dass sie keinen Sand mit einsammeln. Ein bisschen erwischen sie aber trotzdem. Jean-Luc Barbeau steht an dem Strand, an dem er schon als kleines Kind gespielt hat. Heute ist er Kommunalpolitiker und verantwortlich für die Wasserqualität in seiner Heimatregion. Die Algen zeigen uns, dass wir bei der ökologischen Wende unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Damit spricht der Bretone den Anti-Algen-Plan an, den er mit aufgesetzt hat. Der besagt unter anderem, dass weniger Nitrate im Wasser landen sollen. Ein Appell, der nicht verpflichtend ist. Er richtet sich aber vor allem an die Landwirte in der Region, denn unter anderem durch ihren Tiermist und Dünger gelangen Nitrate ins Meer, was die Algen dann sprießen lässt. Yves-Marie Baudet ist Landwirt und hat 160.000 Hühner. Er findet, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat.
95% des déjections produites par une poule pondeuse.
95% von meinem Hühnermist lasse ich abtransportieren raus aus der Bretagne. Man kann nicht nur die wachsende Landwirtschaft für die grünen Algen verantwortlich machen. Der Nitrat- und Phosphatgehalt ist in den letzten Jahren rund um die Bucht von Saint-Brieuc gesunken. Trotzdem sind in diesem Jahr die Algen in Massen gekommen. Bereits im April und damit früher als gewöhnlich. Ein Faktor, den man bisher unterschätzt hat, sind die steigenden Temperaturen in der Bretagne. Das milde Wetter lässt die grünen Algen im Ärmelkanal wachsen. Man kommt also kaum hinterher, sie vom Strand abzutransportieren. In diesem Jahr sind es schon 10.000 Tonnen grüne Algen und damit jetzt schon doppelt so viele wie in der ganzen letzten Saison. Der Rentner und Aktivist André Olivreau stapft mit seinen Gummistiefeln weiter durch den Algenteppich. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass man das Problem in den Griff bekommen kann.
Il faut transformer.
Die Landwirte müssen was ändern. Die Kühe müssen auf die Weiden und Schweine aufs Heu und nicht massenhaft in den Stall. Und das muss verpflichtend werden für alle.
On dit, il faut qu'elle soit obligatoire pour tout le monde.
Und die Landwirte müssen dabei auch finanziell unterstützt werden.
Les moyens de résoudre leur investissement.
Bisher ist die Lösung allerdings nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Saison ist noch nicht zu Ende und es liegen noch massenhaft Algen am Strand. Die Flut wird sie wieder mit aufs Meer treiben. Das heißt, dass sie auch im nächsten Sommer wiederkommen, in die Bucht von Saint-Brieuc.
Algen in der Bretagne, und die sind kein regionales Problem. Ein gigantischer Algenteppich bedeckte in diesem Sommer den Atlantik zwischen Westafrika und dem Golf von Mexiko. Millionen Tonnen der Braunalge Sargassum zerstören die Karibik, töten Schildkröten und Fische. Ann-Kathrin Mellmann hat einen mexikanischen Strand besucht, der mal einer der schönsten war.
Kräftig und heiß weht der Wind an Mexikos Karibikküste. Ganz sanft plätschert die karibische Badewanne, aber statt türkisblau ist das Meer hier kaffeebraun. Schon seit etwa 5 Jahren spüle es Tonnen der Alge Sargassum an den einst weißen Traumstrand, berichtet der Maya-Nachfahre Pedro Iuit. Als Kind hat er hier im Sand gespielt. Heute türmen sich die braunen Algen meterhoch und stinken in der Sonne. Gammelig, beißend, nach verwesendem Fisch und Müll. Das Sargassum zerstört alles, den Strand, die Korallenriffe. Fische und Schildkröten sterben. Wenn die Schildkröten hier Nester bauen und ihre Eier ablegen, können die kleinen, frisch geschlüpften Babys das Sargassum nicht überwinden, wenn sie ins Meer laufen wollen. Sie verfangen sich darin und sterben. Sargassum sei eine Katastrophe für die Natur. Mit Sorgenfalten blickt der 50-Jährige auf den algenbedeckten, dunkelbraunen Strand. Viele Hoteliers und Gastronomen sorgen sich um ihr Geschäft an den einige Kilometer entfernten Stränden der Riviera Maya, die einen Großteil der mexikanischen Tourismusgewinne erzielen. Jeden Tag treibt mehr Sargassum an Land. In diesem Jahr lassen die Unternehmer schon etwa 1.000 Tonnen pro Tag wegräumen, teils mit Bulldozern. Der Bundesstaat Quintana Roo, an dem die Haupttouristenorte liegen, hat den Notstand ausgerufen. Sargassum sei gekommen, um zu bleiben, warnt die niederländische Wissenschaftlerin Brigitta Ine van Tussenbroek, die an der Universität Unam das Auftreten der eigentlich harmlosen Alge erforscht. Die Dosis macht das Gift. In kleinen Mengen ist Sargassum nützlich, aber die riesigen, kilometerlangen Algenteppiche, die seit etwa 5 Jahren aus dem Atlantik kommen, gefährden die empfindliche Karibik. Wenn nichts dagegen unternommen wird, stirbt das Ökosystem Karibik in 5 oder 10 Jahren. Die Bedrohung ist unmittelbar. Dieses Ökosystem ist nicht daran gewöhnt, solchen Massen von organischem Material, Nährstoffen und Rückständen von Schwermetall ausgesetzt zu sein. Sargassum erstickt das Seegras am Meeresboden, was zur Erosion der Strände führt. Außerdem sinkt die Wasserqualität. Die Karibik wird das nicht aushalten. Wissenschaftler vermuten, dass der Einsatz von immer mehr Düngemitteln im Amazonasgebiet für das rasante Wachstum der Alge verantwortlich ist. Je mehr Landwirtschaft, umso mehr Nährstoffe gelangen über die Flüsse in den Atlantik, aus dem die Braunalge kommt. Außerdem stiegen durch Klimawandel und veränderte Meeresströmungen Nährstoffe an die Oberfläche, auf der Sargassum treibt. Lösungen für die Touristengebiete sind bislang nur weiße Salbe. Bulldozer und LKW schaffen die Alge weg. Hoteliers legen im Meer Barrieren aus. Die Marine baut spezielle Schiffe zum Abfischen der braunen Masse auf dem Meer. Ingenieure entwickeln Anlagen, um Sargassum zu Biogas zu verarbeiten. Bausteine werden bereits daraus gefertigt, sogar Schuhe und Nahrungsergänzungsmittel. Touristen können sich auf den Karten einschlägiger Internetseiten darüber informieren, welche Strände aktuell sargassofrei sind. Pedro Iuits Lieblingsstrand der Kindheit gehört nicht dazu. Hier gibt es keine Hotels und deshalb auch niemanden, der gegen das Sargassum kämpft. Unsere Umwelt geht kaputt. Das zu sehen, macht mich unglaublich traurig. Wir Menschen sind schuld daran. Wer weiß, was passieren wird. Ich mache mir große Sorgen, vor allem, weil die Kinder nie wissen werden, wie es früher einmal war.
Ist das nicht traurig? Ein Mexikaner am Traumstrand seiner Kindheit, der jetzt ein Albtraumstrand ist. Ein stinkendes braunes Meer, das von den Folgen des Klimawandels erzählt. Das folgende Glibbertier hat Glubschaugen, lange noppige Tentakeln und lebte glücklich und zufrieden in einem Berliner Aquarium. Bis es der Schriftstellerin Ulrike Dräsner unter die Augen kam und seither mit ihren doch sehr ungnädigen Worten irgendwie klarkommen muss.
Schleim. Nass, grün, grau, schimmelbraun, einer Felsfläche nicht unähnlich, doch schorfig. Eine Hautkrankheit, extrem schlechter Splatterfilm. Urschleim, leicht erstarrt, gegossen in eine Spalte, festgesaugt. Fließgummi oder hochgiftiges Krümel des PVC aus China. Schleim. Darüber exakt ein Auge, halb geschlossen. Rund wie ein Verkehrsschild, Strich durch die Mitte. Von dort schaute das Wesen mich an. Er, das Wesen, inkarnierter Schleim. Ein Räuber, der lautlos um Ecken fließt. Amorph, klebrig, der zugreift von oben, der Seite und unten zugleich. Simultan Schleim. Schleim mit Muskeln. Hungriger, rumsitzender, kalter, organisierter, gieriger, pumpender Schleim. Genannt der gemeine Krake. Auch Oktopus. Kopffüßler. Weichtier. Eine Schnecke ohne Schneckenhaus. Ohne Knochen, ohne Fühler. Lebt 2 Jahre, braucht ständig Unterhaltung. Bitte einen Oktopusfernseher, dass er keinen seiner Art neben sich erträgt, wundert wenig. Er lernt indes, Schraubgläser zu öffnen. Eine Schnecke auf dem Weg nach oben. Der Krake. Der Georg Christoph Lichtenberg unter den Schnecken. Buckelig. Beweglich, übertrieben schlau. Alles klar. Als ich auf dem Rückweg an seinem kleinen Einzelaquarium wieder vorbei musste, hatte Lichtenberg meine bösen Gedanken gerochen und wand sich aus der Spalte. Ich sah, dass sein Mantelsack unter den Augen, also dort, wo unser eins ein Gesicht erwartet, 2 Löcher hat, aus denen das Tier 2 hohle gelbe Stummelrohre schieben kann, als nehme es an einem Müllversuch teil. Meine Güte. Doch der Krake gab nicht auf, drückte sich an die Scheibe, sein Schleimsack gab natürlich nach und begann sich zu verfärben. Ja, spielte in allen Farben, in feinsten Pigmenten, von weiß, magenta zu lila und moosgrün, wie großartigste Schmetterlingsflügel, wie edelste Pigmente mit einem unendlichen Pinsel aufgetragen und in Bewegung versetzt, denn sie veränderten sich ständig. Als liefe Licht über sie oder Wellen. Ein Film aus der Urzeit, ein Zeitraffer der Erdgeschichte, ihrer Formationen, Schönheiten. Blatt und Flügel, Schuppe und Samt zugleich. Beine, Körpermantel und Kopf in lautloser Grazie. Der Krake tanzte um nichts, ließ sich wieder sinken. Und es war, als befehle er dem Wasser, sich durchlässig zu machen für ihn, kroch zurück in seine Spalte, wurde schleimig, grau-blau, schimmelig, scharfig, unscheinbar. Nur seine Augen folgten mir. Es waren die menschlichsten Augen aller unter den Fischen. So also war es bestellt um die Hässlichkeit der See.
Das Geräusch kennen Sie. Zeit für unser Mare-Rätsel. Und da geht es heute um Quallen. Strandglibber, sobald sie dem Meer entrissen werden. Davon werden wir gleich noch hören. Aber im Meer, wenn man dort Quallen sieht, das sind wunderschöne, ja, Medusen werden sie auch genannt. Eine gibt es, die ist vielleicht die schönste. Sie ist auch das Wappentier der Biologischen Anstalt Helgoland. Und die Meeresbiologin Eva-Maria Brothe, die dort arbeitet, die beschreibt sie so.
Sieht von oben so ein bisschen aus wie so ein nautisches Instrument, relativ hell und hat halt diese dunkelbraunen oder blauen Streifen drauf. Und was ganz spannend ist, wir finden sie nicht nur hier, sondern wahrscheinlich wurde sie irgendwann auch mal übertragen sozusagen. Wir finden sie auch vor Kapstadt. Vor 3 Jahren hatten wir eine Ausbildungsfahrt, wo wir von Bremerhaven mit unserem Wappentier nach Kapstadt gefahren sind. Und dann haben wir erfahren und auch gesehen, da unten gibt es die auch. Und das haben wir dann auch in so einem, wir hatten einen Künstler an Bord, der war da ganz angetan von. Das haben wir dann in so einem verknüpfenden Gemälde mit abgebildet. Es war schon schön, das so zu sehen.
Ja, also gesucht wird die schönste der Medusen, eine Qualle. Eine Quallenart, die das Wappentier der Biologischen Anstalt Helgoland ist. Von oben sieht sie aus wie ein nautisches Instrument, haben wir gehört. Und daher hat sie auch ihren Namen. So, also wenn Sie diesen Namen wissen, dann schreiben Sie ihn auf und schicken Sie ihn entweder per Mail an mareradio@radiobremen.de. Mareradio, ein Wort, @radiobremen.de. Oder als Postkarte, das geht auch an Bremen 2 mit dem Stichwort Mare. Zu gewinnen gibt es ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. So, beim letzten Mal, da wollten wir von Ihnen wissen, welcher Fisch auf 75 Stundenkilometer beschleunigen kann und deshalb als schnellster Fisch der Welt gilt. Es ist der Fächerfisch, auch Segelfisch genannt, und gewusst hat das Marendenker aus Lübeck. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Mare Radio mit dem Thema Glubsch und Glibber. Und ja, es soll ja Leute geben und es gibt tatsächlich einige bei uns in der Redaktion, die haben sich in ihrer Kindheit beim Ostseeurlaub mit Quallen beworfen. Von mir ist die Geschichte überliefert, dass ich beim allerersten Mal am Meer als ungefähr 3,5-Jährige meine Mutter gebeten habe, Mama, kannst du das mal wegmachen? Ja, mein Verhältnis zu Quallen ist seitdem kaum besser geworden. Sie sind glibberig, meistens in der Überzahl, und ich finde sie bis heute irgendwie überflüssig. Aber Jan Dierking vom Geomar in Kiel, der arbeitet hart gegen den schlechten Ruf der Qualle an. Denn Quallen können sehr nützlich sein, und darüber wollen wir sprechen hier bei Mare Radio. Hallo, Herr Dierking.
Hallo.
Haben Sie auch schon mal mit Quallen geworfen?
Tatsächlich ja, auch am Ostseestrand wäre da mein erstes Mal, genau.
Ist eine Weile her wahrscheinlich. Quallen sind glibberig, habe ich behauptet, aber das gilt gar nicht, wenn man die im Wasser berührt. Da spürt man die nämlich kaum. Woraus bestehen Quallen eigentlich?
Ja, also zu 98% bestehen Quallen aus Wasser, und das ist dann so eine gallertartige Masse, die sich bildet, und der Rest sind dann Bestandteile wie Proteine, Gewebe, aber eben diese 98% Wasser.
Nicht nur Ostseeurlauber haben seit einigen Jahren den Eindruck, es gibt gerade verflixt viele von den Schwabbelfiechern. Stimmt dieser Eindruck eigentlich und woran liegt das, wenn ja?
Das ist eine Beobachtung, die man zunehmend hört, wo aber die Wissenschaft immer noch tatsächlich nicht ganz so schlüssig ist. Also die Annahme ist, dass Quallen zunehmen, aber Langzeitdatenreihen, die das wirklich zeigen weltweit, sind tatsächlich sehr selten. Und deswegen ist das ein Forschungsthema, das gerade große Beachtung findet, aber wo wir jetzt nicht sagen können, ja, die Quallen vermehren sich dramatisch überall.
Also es gibt zumindest im Augenschein nach sehr viele. Sie bestehen vor allem aus Wasser. Inwiefern Quallen trotzdem nützlich sein können, das untersucht das Projekt Go Jelly, für das sie arbeiten. Da will man die Qualle quasi als Nutztier entdecken. Und da gibt es interessante Ansätze, habe ich gelesen. Einer davon, ja, Quallen könnten helfen, ein Umweltproblem zu lösen, nämlich Mikroplastik im Meer. Wie das?
Man hat in Pilotstudien schon vor einiger Zeit, bevor dieses Mikroplastikthema so groß wurde, herausgefunden, dass Quallenmukus, also dieser Schleim an der Oberfläche, sehr gut dazu geeignet ist, Kleinstpartikel aus Wasser zu filtern. Das war jetzt erstmal dann ja eher ein theoretischer Nutzen. Aber mit der Problematik Mikroplastik kam dann die Idee auf, können wir diesen Schleim nutzen, um tatsächlich diesen Quallenschleim als Filter zum Beispiel in Kläranlagen einzusetzen.
Wie kommt man denn an diesen Quallenschleim überhaupt ran?
Ja, den muss man regelrecht ernten. Also man fängt die Quallen, und die Schleimproduktion wird verstärkt, wenn die Oberfläche der Qualle gereizt wird, also wenn sie praktisch berührt wird. Dann sondert sie diesen Schleim vermehrt ab, und den kann man dann abernten und nach weiterer Behandlung dann eben als Filter potenziell einsetzen.
Und wie genau würde das dann funktionieren? Also das Mikroplastik wäre nicht weg, sondern im Quallenschleim praktisch gebunden.
Das ist korrekt, ja. Also das kann man natürlich nicht einfach verschwinden lassen. Das ist kein Zersetzungsprozess, das ist wirklich eine Filterfunktion.
Dann gibt es noch andere Ansätze. Einer davon könnte interessant sein für die Kosmetikindustrie. Liebe Leserin von Bunte und Brigitte, ich las, Quallen enthalten Kollagen. Das heißt, wir schmieren uns Qualle ins Gesicht und sehen 10 Jahre jünger aus?
Ja, Kollagen in vielfältiger Nutzung. Also Kosmetik ist das eine. Das andere ist auch Medizin, wo ja Kollagen zum Beispiel genutzt wird, um an Implantaten eben zu arbeiten. Und mit der Problematik, dass Kollagen sonst oftmals aus Tierkadavern eben geerntet wird, ist Qualle dann vielleicht ein deutlich attraktiverer Geber von diesem Kollagen.
Ist denn die Kosmetikindustrie da tatsächlich interessiert?
Ja, da gibt es Versuche. Und ganz konkret wird daran geforscht, wie das eingesetzt werden kann. Also das ist wirklich ein ganz konkreter Nutzen, den Quallen haben können.
Ich stelle mir allerdings vor, riechen die nicht? Riecht das nicht komisch?
Also so oder so werden ja solche Produkte erst noch gefiltert, bearbeitet. Also das kommt jetzt ja nicht aus dem Meer und wird dann direkt eingespritzt. Das wäre, glaube ich, niemandem so recht. Aber sonst muss man auch sagen, dass dieser Geruch, der zum Beispiel am Strand dann oftmals auftritt, wenn man eben viele Quallen hat, die angespült werden, das ist ja was erst einsetzt, wenn wirklich bakterielle Zersetzung dann eben passiert. Aber eine Qualle, die man frisch aus dem Wasser holt, also die Hörer, die zum Beispiel mit Quallen werfen, werden das wissen, dass Quallen ja keinen starken Eigengeruch haben.
Die riechen frisch. Schön.
Ja, ich meine, letztendlich ist es ja nur Wasser. Also insofern.
Zwei Ansätze haben wir jetzt genannt der Quallennutzung, Mikroplastik und Kosmetik. Wo könnten Quallen noch zum Einsatz kommen?
Grundsätzlich muss man sagen, die Qualle ist ja einfach so als Organismus in der Nutzung sehr wenig erforscht worden, sodass jetzt viele Gedanken erstmal überhaupt im Raum stehen, aber man noch nicht weiß, ob das auch funktioniert. Ein weiterer möglicher Nutzen wäre zum Beispiel als Dünger. Das sind ja Nährstoffe natürlich gebunden, wie in jedem Lebewesen. Und mit den großen Quallenblüten, die auftreten können, sind das ja auch riesen Biomassen. Und da ist jetzt eben ein Gedanke, der hier an der Uni in Kiel zum Beispiel getestet wird, wie können wir Quallen einsetzen als Dünger, also indem die praktisch zum Beispiel untergepflügt werden.
Als Dünger und wäre auch denkbar, sagen wir mal, Quallen als Nahrungsmittel, also wie Fisch praktisch, kann man Qualle essen?
Ja, das ist nicht nur ein theoretischer Gedanke. Quallen werden in Asien seit Jahrtausenden als Nahrungsmittel genutzt. Es gibt auch Fischereien, kommerzielle Fischereien nach Quallen. Und da werden im Jahr, nach meinem Wissen, ungefähr 400.000 Tonnen jährlich geerntet, also aus dem Meer gefischt, zum Teil auch sogar eine Art Aquakultur produziert. Und Quallen sind grundsätzlich erstmal sehr gesund. Also da ist kein Fett drin, Protein eben, einige Nährstoffe. Und insofern ist das in Asien aus geschmacklicher Hinsicht wird das genutzt. Aber es gibt eben auch gesundheitliche Gründe, warum das sehr positiv wäre.
Genau. Und die Nordostseequalle, also diese Ohrenquallen oder was es da gibt, kann man die auch essen?
Man kann sie essen.
Haben Sie sie mal probiert?
Nee, habe ich noch nicht.
Haben Sie schon mal Qualle gegessen?
Nee, habe ich tatsächlich auch noch nicht. Wir haben Partner in unserem Good Jelly-Projekt, die an Quallen als Nahrung arbeiten. Was ich höre, ist, dass Quallen quasi keinen Eigengeschmack haben. Also sie sind halt, wenn sie erstmal getrocknet werden, sehr, sehr salzig. Das heißt, man muss sie noch weiter verarbeiten und versuchen, das Salz rauszukriegen. Aber ansonsten sind sie eher Geschmacksträger und weniger, dass sie jetzt einen Eigengeschmack haben.
Das gebe ich weiter an unseren Captain Cook. Also gründlich salzen, wenn man es probieren will. Sie selbst, Herr Dierking, Sie forschen auch an einem Aspekt von Quallen, der ja ganz direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt. Welche Rolle spielen denn Quallen im Meer?
Ein wichtiger Faktor im Rahmen des Klimawandels ist es, dass Quallen ja in gewaltigen Mengen auftreten im Meer, in diesen Blüten, wo sie explosionsartig sich vermehren und riesen Biomasse bilden. Und die sinkt dann, wenn die Quallen absterben, in sehr großen Mengen eben auf den Meeresboden. Und das ist letztendlich ja gebundenes CO2, das in diesen Quallen gebunden ist. Und insofern ist eine sehr wichtige Fragestellung in der Wissenschaft, welche Rolle sie spielen können in der CO2-Sequestrierung, also letztendlich dem Entzug aus dem CO2-Kreislauf, aus dem Kohlenstoffkreislauf.
Also die Forschung an Quallen steckt noch in den Kinderschuhen. Das hat uns der Meeresbiologe Jan Dierking erzählt vom GEOMAR in Kiel. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank ebenfalls.
Mare Radio, Glubsch und Glibber und so eine Sendung konnten wir nicht machen, ohne einmal dorthin zu gehen, wo es so herrlich unter den nackten Füßen glubscht und glibbert, ins Watt nämlich, einem Lebensraum, wo auf einem Quadratmeter mehr Lebewesen zu Hause sind als im Urwald. Kerstin Burlage hat sich einen kühlen Tag ausgesucht für eine Ortsbesichtigung in Gummistiefeln. Mit dem Leiter des Cuxhavener Wattenmeer-Besucherzentrums, Bernhard Rauhut, war sie unterwegs.
Zwei Leute, dick eingemummelt gegen den kalten Wind, waten mit Eimer, Forke und Sieb bewaffnet durchs Watt. Bernhard Rauhut, der Biologe mit der Forke, hält hier und da an, wo sich das kringelt, was er einen Spaghetti-Kothaufen nennt. Die Spuren arbeitender Wattwürmer. Dort setzt Bernhard Rauhut die Forke an und sticht in den nassen Boden. Etwa 20 cm tief legt er einen Wattwurm frei, in einem U-förmigen Tunnel.
Auf der einen Seite des Us liegt der Spaghetti-Kothaufen und auf dem anderen Ende des U-Schenkels ist der Einsturztrichter zu sehen. Und der Wattwurm sitzt ganz unten an der Basis des Us und mit seinem Schwanz, der Richtung Kothaufen gerichtet ist, erzeugt er einen Strudel, sodass immer ein Wasserstrom durch die Röhre hindurch geht. Und zum anderen rieselt immer über den Einsturztrichter Sand herunter in die Röhre.
So versorgt sich dieser Grubenkumpel des Watts mit allem, was er braucht. Wasser für die Sauerstoffzufuhr und Sand zum Fressen. Er ernährt sich nämlich von den Kleinstlebewesen, die zwischen den Sandkörnern leben. Er verspeist den Sand einfach komplett und filtert dann in seinem Inneren das Fressbare heraus. Die unverdaulichen Sandkörnchen macht er zu seinen berühmten Kringelhäufchen. Auf diese Weise frisst sich ein einziger Wattwurm im Jahr durch rund 25 Kilo Sand, entspricht einem Sack Zement. Bei den unzähligen Wattwürmern und anderen Würmern, die im Schlick leben, kann man davon ausgehen, dass die obere Schicht des Watts mehrmals pro Jahr komplett umgegraben wird. Bernhard Rauhut hat inzwischen eine andere Baustelle entdeckt, einen kleinen Trichter im Wattboden. Wieder fängt er an zu graben und findet, dieses Mal fast 40 cm unter Tage, eine junge Sandklaffmuschel. Diese Muscheln, erklärt Rauhut, sind eher die Klempnerinnen des Wattenmeers. Sie bohren sich tief in den Schlick.
Und die stehen dann mit einem sogenannten Siphon, das ist, muss man sich wie ein Schnorchel vorstellen, mit zwei Öffnungen am Ende, mit der Wattbodenoberfläche in Verbindung, sodass sie über diesen Siphon sich mit Wasser versorgen können. Das Wasser wird eingestrudelt und auf der anderen Seite des Siphons wieder ausgestrudelt und im Körper der Muschel filtriert.
So sorgt die Sandklaffmuschel für ihren Lebensunterhalt, Nahrung und Sauerstoff und reinigt dabei zugleich auch noch das Wasser. Verschiedene Wattbewohner kommen nun in den weißen Plastikeimer und dann geht es zurück auf festeren Boden. Im Nationalparkzentrum, gleich beim Strand, kann man die Tierchen noch genauer bei der Arbeit beobachten. Denn dort steht ein Mikroskop nebst Vergrößerungsbildschirm. Der Biologe lässt darauf einen rosa-grünlichen, irisierenden Wurm erscheinen, den schillernden Seeringelwurm.
Der sieht so ein bisschen aus wie ein Lindwurm, wie ein Drache, kann man fast sagen. Der hat kräftige Zangenkiefer vorne, gute Augen und jede Menge Beine, die ihm zum Schwimmen und zum Laufen dienen.
Sein blendendes Äußeres kann aber nicht darüber hinwegtäuschen. Der schillernde Seeringelwurm ist ein archaischer Arbeiter. Er ist ein Jäger, der alles erlegt, was er an kleinen Tieren zu fassen kriegt im Wattboden. Und den gräbt er dabei auch noch stetig um, genau wie sein Kollege Wattwurm. Und dann zeigt Bernhard Rauhut noch eine Filmaufnahme eines kleinen Wattbewohners, der es wohl wie kein anderer versteht, Fleiß mit Schönheit zu verbinden. Er ist der Kreative im Schlick, ein Architekt, der Bäumchenröhrenwurm.
Auch eine ganz besondere, attraktive Wurmart, die ganz bizarre Sandkonstruktionen bauen.
Ein Bäumchenröhrenwurm wird etwa 8 cm lang und lebt in einer tiefen Wohnröhre. Sein Kopf ragt einige Zentimeter heraus und sieht aus wie von einer wilden Haarmähne gekrönt. Es sind aber keine Haare, die da in alle Richtungen stehen, sondern Tentakel. Ein Teil von ihnen bewegt sich ununterbrochen durch das Wasser, um Nahrung aufzunehmen. Die übrigen Tentakel werden als Förderbänder eingesetzt. Der Bäumchenröhrenwurm heftet ihre Enden am Boden fest. Dann lässt er darauf einzelne Sandkörnchen quasi nach oben fahren. Mit diesen Sandkörnern baut er sich dann Stück für Stück eine Hülle, die am Ende aussieht wie ein zartes, kristallenes Bäumchen unter Wasser.
Und wieder zeigt sich, was aussieht wie Matschepampe, ist in Wirklichkeit ein wunderschöner, beeindruckender Lebensraum, auf den wir gut aufpassen müssen. Das war Mare Radio Glubsch und Glibber auf Bremen 2.